Herr Hossel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schausen.
Ja, vielen Dank. Herr Hossel, das Atomabkommen pendelt wie ein Spielball zwischen dem US-Präsidenten und dem Kongress des Landes. Die EU-Außenminister stellten sich kürzlich entschlossen hinter diese Einigung, und zwar demonstrativ. Wie sehen Sie die Zukunft dieses Abkommens?
Schwierig sehe ich diese Zukunft, lieber Herr Scharogny, weil wir in den USA eine Regierung, eine Verwaltung haben, die nicht stabil ist, die fachlich auf schwachen Füßen steht und von heute auf morgen eine Entscheidung trifft und dann noch eine und später wieder eine, und die müssen alle nicht auf einer Linie liegen, sodass das Ausland sich auch in anderen Fällen und Fragen schon die Haare rauft und weiß gar nicht, wie sie mit diesem schwierigen Partner in Washington umgehen soll. Das ist mal die grundsätzliche Sache. Aber spezifisch für den Iran sieht es noch schlimmer aus. Wir haben das anti-iranischste Regierungskabinett in der amerikanischen Geschichte. Wir haben einen Präsidenten, der sehr wortgewaltig auf anderen Ländern herumhacken kann. Gerade ist er in puncto Iran-Abkommen ein wenig zurückgerudert und möchte es jetzt nicht gleich vollkommen kippen. Aber die Sache ist eben instabil und eine Grundtatsache bleibt bestehen, um diese Analyse abzuschließen. Was immer in Washington geplant wird, hat für den Iran keinen so positiven Hintergrund. Das ist der Eindruck, der sich da international verstärkt hat. Also die Stimmung gegen ihr Land bleibt bestehen in dieser Frage. Und die Fragestellung ist tatsächlich nur, inwieweit wird das Atomabkommen auf schwierigere Füße gestellt werden in den nächsten Monaten und Jahren durch diese Regierung. Da gibt es keine so besonders positiven Aussichten im Moment.
Herr Hossel, es gab einen Aufruf vom französischen Staatspräsident Macron an seinen amerikanischen Amtskollegen Trump. Am Donnerstag haben die beiden miteinander über das Atomkommen diskutiert und der französische Präsident machte deutlich, dass Europa hinter diesem Deal steht. Was kann dieser Aufruf bei dem amerikanischen Präsidenten bewirken?
Das muss man tatsächlich testen, weil man nie genau weiß, wie sich dieser amerikanische Präsident entscheidet. Wir haben die sehr schwierige Entscheidung einer Anerkennung ganz Jerusalems als Hauptstadt des Staates Israel. Die Möglichkeit zu einer solchen Entscheidung durch eine amerikanische Regierung besteht ja seit 50 Jahren ungefähr oder seit 60. Aber keine amerikanische Regierung hat das durchgezogen, hat das umgesetzt, aus guten Gründen nicht, weil es eben die Lage in Nahost destabilisiert, die Rolle der Vereinigten Staaten sehr schwierig macht. Und trotzdem hat der US-Präsident Trump in einem spektakulären Alleingang diese Entscheidung getroffen. Und wenn man sich das anschaut, weiß man nicht, zu welchen weiteren Alleingängen er möglicherweise fähig ist, auch in Sachen des iranischen Atomabkommens. Das ist das große Problem. Man kann es also nicht genau einschätzen. Gleichwohl ist natürlich hilfreich, wenn eine starke europäische Stimme, Deutschland fällt im Moment aus, mangels vernünftiger Regierungsbildung, wenn also der französische Präsident so etwas sagt, wohinter in diesem Punkt auch die Deutschen stehen können. Ich habe aus anderen politischen Gründen aus Berlin solche Informationen bekommen, dass tatsächlich Berlin, solange die Regierung nicht steht, bestimmte Dinge auch buchstäblich durch Herrn Macron sagen lassen möchte, weil das dann eine stärkere Stimme bekommt, als wenn das aus so einer Übergangsregierung aus Berlin käme. Das ist also durchaus abgestimmt in Europa, was hier passiert. Und ist natürlich ein kräftiges Wort, denn ohne die europäischen Verbündeten ist es mit der Weltmacht Amerika auch nicht mehr so gut bestellt und der Durchsetzungskraft. Deswegen war es wichtig, dass Präsident Macron diesen Punkt gemacht hat. Nur, wie gesagt, sich vollkommen darauf zu verlassen, wäre vermutlich auch zu stark belastet.
Horstel, die Europäer wollen auf jeden Fall an dem Atomabkommen festhalten. Nun nehmen wir den schlimmen Fall an, dass der amerikanische Präsident und somit die USA aus dem Vertrag, aus dem Abkommen, das sehr mühsam, wie Sie wissen, erzielt worden ist, aussteigen. Was bedeutet das dann für das Abkommen?
Dann wird es sehr schwierig werden, weil in der Embargo-Politik die USA eine sehr harte Linie fahren, auch gegen Verbündete. Das sehen wir zum Beispiel am Fall Russland, wo eben auch Firmen, die US-Interesse haben, ein Problem hätten, dann dass ein neues Embargo gegen Iran aufrecht zu erhalten. Weil wenn sie nicht mitmachen mit der US-Politik, sie möglicherweise ihre ganzen amerikanischen Kunden würden verlieren können. Das macht das schwierig. Andererseits würde der politische Druck gegen Washington so stark werden aus Europa, das wäre ein echter Krach. Solche Kräche hatten wir in der Vergangenheit. Die sind aber nicht besonders gut ausgegangen für Europa. Das ist auch so ein Punkt, der wichtig ist. Und wir haben in Deutschland eine Bundeskanzlerin, die ja in der Vergangenheit manchmal, da gab es Stellen, darüber haben wir beiden uns auch schon unterhalten, da war die deutsche Sanktionspolitik härter als die aus Washington. Also auch hier ist nicht so ganz sicher, wie das geht. Eines ist jedenfalls klar, gut für die Menschen, für die Wirtschaft in allen Ländern ist das auf keinen Fall, was da passieren würde, wenn eine solche zusammengesetzte Entscheidung aus den USA so fällig wäre, dass die Europa mitverpflichten, dann auch wieder in Embargo-Politik einzusteigen. Und schließlich muss man das Ganze leider auch im Zusammenhang sehen mit den vermutlich aus dem Ausland stark geförderten Unruhebestrebungen im Iran. Auch das ist ja ein gefährliches Kapitel. Das läuft gegen den Iran und liegt tatsächlich leider Gottes auf der Linie der derzeitigen amerikanischen Regierung.
Herr Hostel, die jüngsten Unruhen im Iran sind offenbar ein willkommener Anlass für den amerikanischen Präsidenten, den Druck auf den Iran zu erhöhen und dann noch zu versuchen, auch die europäischen Verbündeten auch zu einer solchen Einstellung zu bekommen. Was sagen Sie dazu?
Ja, man muss das ja zunächst mal rechtlich würdigen. Was passiert denn da? Und hier sind die Regeln im Völkerrecht, in der UNO, das hat man auch aus Seiten der USA ja mit unterschrieben, ganz eindeutig eine unzulässige Einmischung in die inneren Verhältnisse des Iran seitens Washington, seitens des amerikanischen Präsidenten. Die Tweets, die er dazu veröffentlicht hat, sind nicht akzeptabel, gar keine Frage. So geht Außenpolitik nicht. Da würde sich Washington in eine ungute Position begeben, wenn das Schule macht oder wenn man der Ansicht wäre, so könnte man Politik betreiben. Man muss etwas Weiteres sehen an dieser Stelle, dass tatsächlich auch durch gute iranische Öffentlichkeitsarbeit, um das mal so zu umschreiben, im Westen Zweifel aufgekommen sind in der NATO-Allianz, in den Bevölkerungen, ob das alles mit rechten Dingen zugeht und ob da nicht tatsächlich auch eine westliche geheimdienstliche Einmischung vorhanden ist. Ich gehe davon aus, dass dies der Fall ist und dass es sich um einen Mischfall handelt, einer Einmischung von außen und einer auch in Teilen berechtigten Unzufriedenheit im Innern des Iran. Und wir wissen, es ist westliche Politik, solche Unzufriedenheiten auszunutzen. Und wir kennen diese Dinge aus Libyen, aus Syrien, aus dem ganzen sogenannten arabischen Frühling, von dem wir heute wissen, dass da nichts anderes war als ein CIA-Frühling, aber den Menschen in der großen Summe eher entsetzlich geschadet hat.
Herr Hotzel, wir sehen, dass die Amerikaner immer wieder einen Anlass suchen und immer auch einen finden. Aber das kann nicht so die Politik sein. Wir wissen, dass seit Trump in der USA an der Macht ist, die Welt nicht ruhiger geworden ist, sondern das Gegenteil ist eingetreten. Wie sehen Sie überhaupt die weiteren weltpolitischen Entwicklungen?
Wir müssen ja verstehen, dass die Trumps und Merkels und Macrons dieser Welt sehr wenig zu sagen haben. Sie sitzen zwar oben in den Regierungen, aber die Regierungen werden bestimmt, das hat ja der schweizerische Rechtsanwalt John Ziegler gesagt, der UN-Welternährungsbeauftragte. Im Alter von über 80 Jahren hat er den G20-Gipfel in Hamburg angegriffen und hat gesagt, dass hier das Finanzkartell bestimmt, wo die Politik hingeht. Und leider Gottes geht diese Politik immerzu fortschreitend in Richtung Chaos und leider Gottes auch in Richtung bewaffnete Auseinandersetzung, in Richtung Krieg. Und deswegen kann ich hier gar nicht so sehr positiv eingestimmt sein, was die weiteren Aussichten dieser Dinge angeht. Das ist besonders traurig. Und die ganzen Spieler, die wir kennen, ich hatte sie genannt, Trump, Macron, Merkel und so weiter, wie sie alle heißen, sind eben auch nur Spieler in einem Spiel, dessen Regeln jemand anders bestimmt. Und solange das so ist, gibt es vermutlich für aufrechte Länder wie den Iran, wie Russland und andere keine ruhige Stunde, weil das die große Linie der Politik ist, dass diese Länder keine ruhige Zeit bekommen sollen. Das ist bedauerlich.
Herr Hotzel, Iran beklagt, dass er aus dem Atomvertrag gar keinen Nutzen bislang ziehen konnte. Das liegt auch an dem amerikanischen Verhalten gegenüber dem Atomabkommen. Ist das nicht so ein Vertragsbruch, dass die Amerikaner immer wieder einfach Hindernisse auf den Weg der Umsetzung dieses Vertrages stellen?
Das ist ja genau der Punkt. Der Vertrag wurde ja mit Sinn und Verstand so ausgehandelt, dass da 5- und 10-jährige Fristen drin sind, die jetzt langsam auslaufen in der Amtszeit von Donald Trump. Es ist auf der einen Seite völlig verständlich, dass er sich darum bemüht, Regelungen zu treffen, wie es denn nach diesem Fristablauf weitergeht, wenn nämlich bestimmte Beschränkungen des iranischen Atomprogramms plötzlich nicht mehr greifen sollten. Das kann man einfach mal ganz neutral sagen, ist ja in Ordnung, dass er sich um diese Fragen kümmert. Aber wie er das macht und wie schlecht bisher das Abkommen eingehalten worden ist von der westlichen, hauptsächlich von der amerikanischen Seite, das ist ein ganz anderes Blatt. Und hier kann man nur sagen, ist es auch dann berechtigt, wenn die iranische Seite sagt, so, wenn dieses Abkommen nur der einen Seite Nutzen bringt, dann macht es für den Iran keinen Sinn, seinerseits dieses Abkommen aufrechtzuerhalten. Diese Möglichkeit gibt es nämlich auch, dass der Iran sagt, wir wollen da nicht weitermachen. Und in diesem schwierigen Diskussionszustand befindet man sich, aber insgesamt muss leider gesagt werden, Verträge leben ja aus dem Geist und aus den Kräfteverhältnissen. Und hier leben die USA eindeutig über ihre Kräfte, ihre Durchsetzungsfähigkeit für ihre hegemonialen Ansprüche, also die Machtansprüche, dass andere Regierungen immer gehorchen müssen und sowas, die ist gar nicht mehr da. Und das macht die Sache etwas schwierig, wenn eine Seite seine eigenen oder die eigenen Möglichkeiten nicht richtig einschätzt. Das haben wir jetzt im Moment und das kann zu unguten Verwerfungen führen, denn eines ist ja klar, der Iran kann nicht auf der einen Seite auf seine atomare Entwicklung verzichten und andererseits verzichten darauf, die aus einer entfallenden Embargo-Politik herauswachsenden positiven Resultate einfach abzuschreiben und zu sagen, okay, wir haben halt nichts verdient, gut, unsere wirtschaftliche Entwicklung ist nicht so positiv, wie wir angenommen haben, als wir das Abkommen abgeschlossen haben. Es muss möglich sein, dass beide Seiten gerecht profitieren und das war bisher nicht der Fall. Das ist eindeutig eine Kritik, die ich an der Vertragserfüllungspraxis des Westens heute habe.
Herr Hotzel, wie berechtigt ist und ob es überhaupt berechtigt ist, das Atomabkommen nun mit den Unruhen im Iran verknüpft werden?
Das ist natürlich vollkommen unberechtigt. Also es ist ja sowieso auch gegen jeden Buchstaben und Geist von Gesetzen und von Verträgen, dass man sich im Innern eines anderen Vertragspartners einmischt und sorgt dort für Unruhen. Und diese Unruhen gehen ja im Iran bei einigen Teilnehmern so weit, dass sie also Todesdrohungen ausstoßen und tatsächlich ja auch schon Menschen ermordet haben, Sicherheitspersonal. Auch das ist ja vorgekommen. Und da kann man nur sagen, sind sämtliche Grenzen überschritten. Da kann man auch nicht mehr über guten Geschmack reden oder sowas ähnliches. Das ist einfach kriminell. Und diese Art Dinge müssten schon erkennbar aufhören, damit das sinnvoll ist. Jedenfalls eine Verknüpfung, dass man sagt, wir setzen den Iran unter Druck und wir müssen ja offen sein. Das ist in der Art, wie in Washington seit dem Zweiten Weltkrieg Politik gemacht wird, ja nur eine Fingerübung. Hier wird dem Iran gezeigt, guck mal, wenn ihr nicht tut, was wir wollen, dann können wir bei euch so und so viel Unruhe machen. Und sowas nennt man eigentlich in der Politik Erpressung. Und es ist die Frage, ob das in Europa auch so gesehen wird, dass Erpressungspolitik eine gute Politik sei. Und dann die Frage, ob man das in Washington tatsächlich überall so durchhalten will. Und da sehen wir interessante Verwerfungen. Auch das zionistische Establishment, zum Beispiel die New York Times, steht nicht hinter einer derartig aggressiven Politik und hat bereits im Fall von Saad Hariri, der ja sehr erfolgreich Gespräche angefangen hatte mit Iran und angekündigt hatte und in Teilen auch schon hatte durchführen lassen, mit der legitimen syrischen Regierung unter Assad, dass diese Dinge tatsächlich unterminiert wurden vom saudischen Partner Washingtons, praktisch an der Seite Israels. Das ist eine vollkommen verrückte Situation. Und es ist die New York Times, die das aufgedeckt hat im westlichen Bereich, dass hier Saudi-Arabien buchstäblich versucht hat, mit einer bewaffneten Aktion radikaler sunnitischer Kräfte Hisbollah anzugreifen im Libanon und hier buchstäblich einen Bürgerkrieg anzuzetteln. Das stand in der New York Times vor einigen Tagen. Und das muss man auch als einen Teil sehen der Washingtoner Anstrengungen gegen den Iran. Und diese Art Dinge, die gehen so weit, dass man merkt, aha, auch die amerikanische Unterstützung für solche radikale Politik aus Washington ist nicht da.
Herr Hotzel, nun können wir feststellen, dass der aktuelle amerikanische Präsident viel zu viel Unrecht tut, ohne dafür belangt zu werden. Aber wer kann ihn zurechtweisen, damit die Welt etwas zur Ruhe kommt?
Gut, da gibt es das sogenannte Impeachment, nicht das reguläre Amtsenthebungsverfahren, das ja dem Amtsvorgänger Bill Clinton schon mal gedroht hat, wegen seiner unglaublichen Affären im Weißen Haus. Und es ist eindeutig, dass sich die Kräfte in den USA allmählich auf so ein Impeachment vorbereiten. Das Buch, das jetzt gerade große Wellen schlägt, und das ich zur Hälfte gelesen habe, Fire and Fury, also Feuer und Wut, ja, von dem Autor Wolf, über die inneren Abläufe in der Verwaltung im Weißen Haus. Das ist ein so verheerendes Buch. Nebenbei gesagt, legt es ja auch klar, dass die kräftigsten Mitwirkenden im innersten Kreis um Trump Zionisten sind. Sein eigener Schwiegersohn Jared Kushner, dann der beinahe Chef von Goldman Sachs, Cohen, und eine Dame, die die gemeinnützigen Aktionen von Goldman Sachs geleitet hat, Frau Paul. Diese Dinge sehen so aus, dass wir einen zu großen Machtblock in dem engsten Zirkel um den amerikanischen Präsidenten haben, der einfach radikal zionistische Ansichten hat, wie der Präsident selbst. Diese Dinge zeigen, wie weit das Durcheinander im Weißen Haus schon reicht. Und dass wir da Dinge und Entwicklungen haben, die von der Masse der amerikanischen Bevölkerung so nicht geteilt werden. Das kann man auch klar sagen. Mit anderen Worten, wir haben eine schwierige, in Teilen aggressive Außenpolitik, herrührend aus einer vollkommen instabilen eigentlich chaotischen Situation im Weißen Haus vollkommen neue Dinge. Und das allerdings ist eine ganz brisante Mischung. Die kann auch mal explodieren. Das ist furchtbar. Und es ist furchtbar, dass wir die Machtkartelle, die dahinter stehen, die sowas steuern, denn sowas ist gesteuert, das muss uns klar sein. Das ist kein Zufall oder hat sich leider so entwickelt. Das wusste man vorher, das hat man so eingerührt. Diese Art Dinge sind einfach gefährlich und die Völker dürfen sich das nicht gefallen lassen. Das ist eigentlich der wichtige Punkt dahinter.
Herr Hossel, wird der Deal die Anzahl Trumps überleben, vorausgesetzt, dass Trump selbst im Amt bleibt?
Ich würde sagen, ein vorsichtiges Ja. Es ist gut möglich, dass der Deal überlebt, aber Sie wissen, wie das Überleben geht. Die Frage ist, in wie guter Verfassung, ja, und wie positiv sind die Beziehungen. Und deswegen nochmal ganz ernsthaft meine Analyse. Dem Iran blüht im Moment aus Washington nichts Gutes, weil die Kartelle das so wollen. Und wenn wir in Washington einen Präsidenten hätte, der in dieser Frage die Kartelle nicht so richtig bedient, wie die das wollen, dann werden die versuchen, über Europa die Schraube anzuziehen und werden Frau Merkel und Herrn Macron vorschicken. Und dann haben wir ganz andere Verhältnisse. Mit anderen Worten, der Iran ist gut beraten, wenn er sieht, dass die Kartelle mit dem Iran nichts Positives vorhaben. Und im Hintergrund steht natürlich auch das Alter des iranischen Revolutionsführers und anstehende personelle Wechsel. Da wird vorgearbeitet. Man möchte den Iran destabilisieren. Ganz klare Sache.
Vielen Dank, Herr Hossel, für diese Einschätzung.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Scharokny.